Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.
Herzlich willkommen zu unserem Konflikttransformationskongress. Schön, dass du da bist. Heute darf ich Christoph Heuermann begrüßen. Christoph ist digitaler Nomade, also herumreisender Unternehmer. Er ist Investor und Autor und hat Staatenlos gegründet. Und er begleitet Menschen, um freier und wohlhabender zu werden. Ja? Und bei uns geht es ja im Kongress mit dem Fokusthema finanzielle Freiheit. Und da bin ich natürlich sofort auf Christoph aufmerksam geworden. Ich bin so froh, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Christoph Heuermann.
Ja, danke für die Einladung.
Ja. Es geht ja bei uns um Konflikte. Und was waren so deine Konflikte damals, als du beschlossen hast, ja, auszuwandern, staatenlos zu werden? Vielleicht kannst du ein bisschen von dir berichten, damit wir dich besser kennenlernen.
Ja, das waren einige an inneren Konflikten, die ich damals auch in meinem ersten E-Book untergebracht habe, die Staatenlos-Mentalität. Da geht es nämlich genau darum, wie wir uns aus, sag ich mal, inneren Freiheitsfallen befreien. Das sind zum Beispiel mentale Konflikte, die wir haben mit unserer Familie. Ja, was ich, unsere Familie hält uns davon ab, unser Leben zu leben, wie wir es wollen, weil sie doch irgendwie althergebrachte Werte und Moralvorstellungen hat. Zum Beispiel, du musst Steuern zahlen, du musst angestellt sein, du musst hart arbeiten und bla bla bla. Das war jetzt bei mir nicht ganz so krass. An sich ist meine Familie relativ supportive, was das angeht. Dennoch war das natürlich auch ein Schritt, da sage ich mal, zu rebellieren und selbstständig zu werden. Und dann haben wir natürlich andere Institutionen wie den Staat, der bei mir natürlich eine große Rolle spielt beim Thema Staatenlosigkeit. Oder natürlich auch viele andere, sage ich mal, Parteien, mit denen man dann potenziell in Konflikt kommt.
Du hast selber, ich habe gehört, du hast Verwaltungswissenschaft studiert, also du hast hier ein Studium abgeschlossen und irgendwie hatte ich gehört, dass gerade das Studium dich irgendwie dazu bewogen hat, diese Schritte zu gehen und das hat dich auf irgendwas gebracht. Vielleicht kannst du da noch davon erzählen.
Ja, das ist eine relativ spannende Story. Es hat sich ja dann über Jahre entwickelt. Ich bin erst nach dem Abitur ein Jahr nach Neuseeland gegangen, habe mit behinderten Kindern gearbeitet. Das war für mich so ein bisschen der Start meiner Reiseleidenschaft. Hat damals schon in Neuseeland begonnen, hat sich dann schon durchs Studium gezogen. Ich war eigentlich mit dem, sage ich mal, Wunsch angetreten, irgendwie Diplomat zu werden, bei internationalen Organisationen oder der EU, UN, was auch immer zu arbeiten. Ja, da werden Beamte ja auch steuerfrei. Wie auch immer, es hat sich im Studium schon im ersten Semester durch ein, sage ich mal, Seminar ergeben, dass ich mich mit liberaler Literatur auseinandergesetzt habe und ich kannte diese Ideen nicht. Und die haben mir gefallen, ja, habe zum ersten Mal davon gehört und habe mich dann dort auch vertieft, habe Hausarbeiten darüber geschrieben, habe im Semesterferien sehr viele Bücher gelesen und bin dann so ein bisschen auf diesen klassisch-liberalen, libertären, anarchistischen Pfad gekommen. Und war da auch sehr engagiert während des Studiums in Deutschland, in verschiedenen Organisationen, meinen eigenen Hochschulgruppen. Habe dadurch so ein bisschen die Selbstständigkeit kennengelernt und davon war für mich natürlich auch relativ schnell klar, ja, du willst nicht als Verwaltungswissenschaftler später für eine staatliche Institution arbeiten, sondern du willst lieber selbstständig werden, dein eigenes Ding machen, das optimalerweise mit deiner Reiseleidenschaft verbinden. Ja.
Also Reiseleidenschaft, das ist schon die Grundvoraussetzung, denke ich mal, um digitale Nomaden sein zu sein. Ich würde gerne nochmal mit dir darüber sprechen, nochmal über diese Sache, über diese Moral mit Steuern zahlen oder nicht Steuern zahlen. Vielleicht können wir das mal so ganz kurz nochmal anreißen, weil es ist für mich, ist es denn moralisch überhaupt Steuern zu zahlen, weil es ja so sinnentfremdet auch verwendet wird, das Geld? Oder ist es deshalb einfach viel moralischer, keine Steuern zu zahlen? Oder ist es unmoralisch, keine Steuern zu zahlen? Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen diskutieren. Also ich hätte jetzt 1000 Gründe davor, dass es unmoralisch ist, Steuern zu zahlen, als auch, dass es moralisch ist, dass es unmoralisch ist, nicht Steuern zu zahlen. Vielleicht kannst du da
Ja, das kommt jetzt auf die eigene Philosophie an. Ja.
Bitte?
Das kommt immer auf die eigene Philosophie an. Und
Ja.
für mich ist es natürlich ganz klar, dass Steuern auch so ein bisschen in die Richtung gehen, dass es eine Zwangstat des Staates, Gewalt, die gegen dich ausgeübt wird, die der du nicht dir zugestimmt hast. Wir sagen immer, Steuern sind Raub. Das ist so ein bisschen diese libertäre Grundsatzposition. Ist durchaus okay, gewisse Gebühren zu zahlen für Services, die man erhält. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie einen Vertrag mit dem Staat schließen würde, du garantierst mir Sicherheit und Verteidigung und was ich Straßen und gewisse Sachen und dafür zahle ich jetzt dir 10.000 Euro im Jahr, das wäre okay, aber eben nicht diese progressive Steuer, wo ich nicht weiß, wohin das Geld fließt. Das ist, sag ich mal, so die, sag ich mal, moralische Grundsatzposition, die viele Libertäre einnehmen und auch versuchen selber in ihrem Leben auszurichten. Also für mich ist eben diese Entscheidung, auch staatenlos sozusagen zu werden, Perpetual Traveler zu werden, eben auch eine stark moralisch geprägte, weil ich eben dieses System, so wie es existiert, nicht unterstützen möchte. Dann gibt es natürlich viele weitere Argumente anderer Art, dass natürlich das Ganze Verschwendung ist, dass das Geld nicht effizient genutzt wird, weitestgehend versickert, in die falschen Dinge fließt. Da kann man natürlich lange drüber streiten, aber auch da gibt es sicherlich viel zu diskutieren. Ja.
Ja, ich denke auch, dass es immer mehr hochkommt, dass es auch missbraucht wird, das Geld. Also, dass jeder sich so ein bisschen darüber Gedanken machen sollte. Deshalb war nochmal dieser Gedankenanstoß. Jetzt, wie ist bei dir so die Erfahrung? Tragen sich immer mehr Menschen mit dem Gedanken, einfach aus diesen Gründen Deutschland zu verlassen? Oder was sind die Gründe dafür, diesen Weg einzuschlagen, dieses Auswandern, dieses digitale Nomadensein?
Ja, das sind sicherlich ähnliche Gründe. Also viele Leute haben jetzt nicht diese Grundposition, wie ich sie gerade erläutert habe, aber sie haben grundsätzlich auch nichts mehr dagegen. Ja, das heißt, immer mehr Menschen wachen so ein bisschen auf, begreifen sich nicht mehr irgendwie als Staatssubjekt, sondern wollen einfach ihr eigenes Leben leben und sind deutlich offener dafür, eben auch einen solchen Weg zu gehen. Und das hat sich die letzten Jahre stark verstärkt. Ja, als ich vor 9 Jahren angefangen habe, haben mich doch sehr viele Leute belächelt mit meinem Staatenlos und so weiter. Und selbst familiär kann ich das gut beobachten. Wir geben mir die meisten Leute jetzt, nachdem was sie so die letzten Jahre erlebt haben, recht und planen ähnliche Dinge in naher Zukunft oder machen es bereits.
Tatsächlich ist es auch mein Plan B. Man weiß ja nie, was wieder als nächste Maßnahme kommt. Du sprichst immer von staatenlos. Vielleicht können wir darüber noch mal mehr sprechen. Ist staatenlos, dass ich dann nicht mehr Deutscher bin oder nicht mehr einen Ausweis habe, oder ist das wirklich nur das Abmelden? Was steckt dahinter?
Ja, staatenlos ist natürlich ein bisschen ein irreführender Name, den ich damals aber ganz bewusst gewählt habe, um diesen, sage ich mal, negativen Begriff. Ja, wenn man staatenlos ist, ein richtiger Staatenlos, hat man keine Staatsbürgerschaft, praktisch keine Rechte, ist eigentlich in dem Land gefangen, wo man irgendwie geduldet wird. Und ich habe ganz bewusst diesen Begriff gewählt, um irgendwie den Begriff so ein bisschen positiv aufzuwerten. Und das ist mir auch ganz gut gelungen. Viele Leute sprechen heute davon, sie sind staatenlos. Meinen damit aber eigentlich, sie sind wohnsitzlos, weil sie reisen halt die ganze Zeit, sind außerhalb der Systeme. Und für mich spielt dieses Staatenlos eben auch so ein bisschen auf die mentale Ebene an, dass wir uns halt quasi mental davon befreien, dass wir nur einem Staat zugehörig sind, dass wir unser Leben in möglichst vielen, in den, sag ich mal, besten Staaten für unsere eigenen Angelegenheiten ausgestalten. Ja, da spielt dann die Flaggentheorie mit ein. Das ist so ein bisschen unsere Strategie, die wir anwenden, um Leuten zu helfen, freier zu werden. Ja, eine Flagge ist zum Beispiel der Wohnsitz oder der Firmensitz, das Bankkonto, die Versicherung und so weiter. Und anhand dieser Flaggen versuchen wir halt, sag ich mal, das beste Setup für verschiedene Menschen zu finden.
Ja, weil du so gesagt hast, dass man so ein bisschen internationaler wird, also so habe ich das jetzt interpretiert. Wie ist denn das eigentlich so, diese Wurzeln? Also, das ist immer so bei mir, das, was da kommt, fühle ich mich dann nicht entwurzelt, wenn ich staatenlos bin? Ich meine, das ist ja nicht wirklich staatenlos, sondern das ist ein Wort, das habe ich verstanden. Ich habe aber auch schon beobachtet, dass viele sich dann nicht mehr so verwurzelt fühlen zu Mutter Erde, wo man geboren ist, wo man seine Wurzeln hat. Hat das nicht auch, kann das nicht auch nach hinten losgehen? Wie ist da deine Erfahrung?
Ja, das ist natürlich so, dass viele Leute das erstmal als Flucht nutzen, sage ich mal, versuchen von irgendwas wegzulaufen und gar nicht so sehr, sage ich mal, die positiven Aspekte dieses Lebensstils, sage ich mal, begrüßen. Das heißt, die nehmen einfach ihre Probleme ins Ausland mit. Das sieht man immer auch wieder bei Auswanderern. Oder es ist, sage ich mal, grundsätzlich noch stärker, wenn Leute einfach dauerhaft von einem Land in ein anderes Land auswandern. Das ist natürlich etwas, was wir auch betreuen, aber nicht das, was ich grundsätzlich empfehlen würde. Ja, das heißt, wir sind eben, sage ich mal, Fan des Lebensstils. Wir wandern aus, ohne irgendwo einzuwandern. Also wir gehen gar nicht in ein neues System rein, weil im Regelfall die Leute, die eben dauerhaft in ein neues System reingehen, die alten Probleme einfach mitnehmen und dann oft auch im neuen Land komplett unglücklich werden und oft dann auch wieder zurückkehren. Und deshalb halte ich es für ganz wichtig, sich natürlich auch mental erstmal richtig einzustellen und eben auch ein Ziel zu haben, und nicht einfach von irgendwie Deutschland und dem bösen System wegzulaufen. Für mich war das immer ganz klar eben auch diese Reiseleidenschaft, die Neugier, die Welt zu sehen, alle Länder der Welt zu entdecken. Das habe ich ja dieses Jahr im April abgeschlossen, alle Länder der Welt besucht. Aber ich habe immer noch Ziele, viele andere Ziele und das, ja, ich würde nicht sagen, ich laufe von irgendwas weg in Deutschland. Ja.
Das ist nochmal wichtig. Du entschwindest mir bald irgendwie. Ja, also genau. Genau. Also oft wird von etwas weggelaufen. Das finde ich auch. Wie war das so bei dir? Also du bist ja jetzt nicht der Sohn reicher Eltern. Ja, du hast dir das wirklich selbst aufgebaut, weil es geht ja heute um Geld und um finanzielle Freiheit. Und viele Menschen sagen, oh, ich würde ja gerne auswandern und ich würde ja gerne diese Entwicklung, diese Persönlichkeitsentwicklung machen, und mir fehlt das Geld. Ich weiß, dass du auch am Anfang nicht das Riesengeld hattest. Vielleicht kannst du mal von deinen Anfängen erzählen und was du wirklich brauchst, also was wir wirklich brauchen, um auszuwandern, und ob das wirklich ein großer Kapitalstock ist.
Ja, da hast du völlig recht. Ich werde nichts erben, außer Schulden, sagen wir mal so. Dementsprechend hatte ich auch sehr wenig Kapital am Ende des Studiums zur Verfügung. Ich hatte während des Studiums ein Stipendium, habe selbstständig ein bisschen gearbeitet als Texter. Hatte, glaube ich, als ich meine Bachelorarbeit abgegeben habe, noch so 3.000 auf dem Konto. Aber es hat gereicht, mir ein One-Way-Ticket nach Mexiko zu kaufen. Und 2, 3 Monaten sehr günstig als Backpacker in Hostels zu reisen. In diesen 2, 3 Monaten habe ich mir halt den Startnussblock so ein bisschen geplant und aufgebaut und dann versucht, Geld zu verdienen. Ja, und wenn du von 30 € am Tag lebst, im Mehrwertzimmer mit günstigen Spaghettis als Essen und was auch immer, dann ja, hast du natürlich eine andere Einstellung. Aber selbst damals, als ich dann irgendwie angefangen habe und was ich 1.000 € im Monat verdient habe, dachte ich, ah, du lebst bereits dein Traumleben. Du reist die ganze Zeit. Und was weiß ich, mit Mitte 20 ist so ein Lifestyle ja auch noch recht nett in den Jugendherbergen. Und dann, ja, ging das alles, sage ich mal, mental. Waren halt diese Barrieren da, ja, 1.000 € und du machst eigentlich schon das, was du willst, ist cool. Und dann geht es darum, ja, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, es geht immer weiter, weil du denkst irgendwie, du verdienst schon so viel Geld. Ja, irgendwann ist genug, aber irgendwie ändert sich das dann dein Gehirn. Und ich habe selber festgestellt, als ich mir was gegönnt habe, ja, als ich dann irgendwann geswitcht bin, so von Jugendherbergen auf Hotels. Und dann auf bessere Hotels und was ich von Economy Class auf Business Class und so weiter, dass sich das auch einfach businesstechnisch dann ausgewirkt hat, dass ich dann auch automatisch, sag ich mal, erfolgreicher wurde, je weniger ich mich so ein bisschen um das Geld gekümmert habe.
Also das ist so eine Mindset-Regel, also gar nicht so auf das Geld den Fokus haben, sondern eher auf andere Dinge, die dich in Fluss bringen quasi.
Ja, das ist sehr wichtig, glaube ich. Man sollte eben nicht panisch nach dem Geld streben, sondern das machen, was man gut kann, was einem Spaß macht und in meinen Augen auch nicht zu panisch hinterherrennen. Ja, also ich bin so ein bisschen taoistisch geprägt, also eine alte chinesische Philosophie, die eben sagt, man sollte nicht zu sehr den Dingen hinterherrennen, sondern sie auf sich zukommen lassen. Und das war immer so ein bisschen mein Ansatz, ja, dass ich nicht allzu viel arbeite, ein paar Stunden am Tag.
Wie viel?
Ich bin ein paar Stunden am Tag, ja, aktuell sind es vielleicht 2, 3 Stunden am Tag. Und das war am Anfang anders, da war es sicherlich mehr. Aber ich habe halt nicht jetzt mich eingeschlossen in einem Land, 80 Stunden die Woche gearbeitet. Dann hätte staatenlos sehr viel schneller, sehr viel größer werden können. Aber für mich war immer der Ansatz, so ein bisschen die Dinge auf mich zukommen zu lassen, und die richtigen Menschen zu begegnen, angesprochen zu werden und dann eben, sag ich mal, meine Services auszubauen. Und dieser, sag ich mal, Philosophie folge ich immer noch. Und nach und nach ist halt der Staatenlos-Blog von irgendwie einer reinen Blog- und Beratungswebseite hat sich ein sehr, sehr viele Bereiche ausdifferenziert, ja.
Ja, du hast von der Staatenlos-Mentalität gesprochen und auch von deiner Arbeit. Also dein Unternehmen ist ja jetzt schon eigentlich recht groß. Ich glaube, 10 Mitarbeiter, habe ich jetzt gehört, mal beim Interview. Wer ist denn so bei dir richtig, wenn den du begleiten kannst und unterstützen kannst?
Naja, unser Anspruch ist es schon, quasi jeden Erdenbürger in irgendeiner Art und Weise zu unterstützen, weil in meiner Meinung diese Flaggentheorie das kann. Ja. Sprich, nicht jeder möchte auswandern, aber viele Leute möchten, ja, haben andere Möglichkeiten. Ja. Sie haben irgendwie Geld, was sie vielleicht schützen möchten vor dem Staat. Sie haben irgendwie andere Angelegenheiten, die irgendwie international ausgestaltbar sind. Ja, ob es eine andere Staatsbürgerschaft ist oder einfach nur darum geht, irgendwie bestimmte Dinge wie geschützt kommunizieren über das Internet, ja, irgendwie Server eine Meinung hat. Sprich, grundsätzlich richten wir uns an jedermann, aber unser Ziel war es immer so ein bisschen, die Strategien der Family Offices, der Großkonzerne, der, sage ich mal, reichen Privatpersonen auch für den, sag ich mal, durchschnittlichen selbstständigen Unternehmer verfügbar zu machen. Ja, also grundsätzlich richten wir uns an Leute, die so 50 bis 500.000 verdienen im Jahr, weil das so ein bisschen die, sag ich mal, Ebene ist, wo die Steuer in Deutschland sehr stark zuschlägt, aber den meisten Leuten die Möglichkeit fehlen oder die, sag ich mal, die Perspektive fehlen, was sie da machen können.
Also verstehe ich das jetzt richtig, dass nicht die Grundvoraussetzung ist, der Wille, Deutschland zu verlassen und sich von der Wohnhaft abzumelden. Das ist jetzt nicht die Voraussetzung überhaupt, von
Das
dir
ist nämlich keine
gewünscht.
Voraussetzung. Das ist sicherlich eines unserer Sachen, wofür wir bekannt sind. Aber wir haben auch regelmäßig Kunden, die in Deutschland sind, in Deutschland bleiben wollen und auch in anderen Ländern sind, in anderen Ländern bleiben wollen. Wir sind ja international unterwegs, haben ja auch Blogs in 6 verschiedenen Sprachen, längst nicht nur Deutsch, auch wenn mein persönlicher Fokus eben auf Deutschland, Österreich, Schweiz liegt, haben wir das Ganze ja auch auf Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Französisch und beraten auch dort die Leute, ob sie jetzt rausgehen wollen oder bleiben wollen. Und auch im deutschen System sind viele Sachen möglich, viele Gestaltungsoptionen da. Und auch da beraten wir für. Das war nicht immer so. Das hat sich natürlich mit der Zeit entwickelt, weil einfach ein ganz anderes Wissen und Kompetenz für nötig ist. Aber nach und nach habe ich mich natürlich da auch eingearbeitet und würde behaupten, dass ich da, sag ich mal, mehr Dinge ermöglichen kann als der typische deutsche Steuerberater.
Also, ich denke auch, es gibt zwei große Gruppen von Menschen. Das gibt die Gruppe, die einfach von Deutschland die Schnauze voll haben, um sozusagen, und einfach das Land verlassen möchten und da Unterstützung brauchen. Aber auch viele Menschen, die hier sehr stark verwurzelt sind und trotzdem Möglichkeiten suchen, um legal ihr Geld behalten zu dürfen. Auch im Hinblick auf das, was jetzt auf uns zukommt. Vielleicht 2024. Und ja, und sie überlegen ja zum Beispiel, wo kann ich mein Geld anlegen? Ist Krypto alte Welt? Ist das wo ich mich einarbeiten sollte? Vielleicht kannst du da so ein bisschen so schon mal einen Vorgeschmack geben, in welche Richtung das so geht. Ist das möglich? Also gerade so eine Beratung für Menschen, die in Deutschland bleiben wollen und
Ja,
ja,
klar.
alle möglichen Gestaltungsmöglichen ausschöpfen wollen.
Ja, da geht es natürlich um Themen wie natürlich auch um Steueroptimierung, wenn man irgendwie Unternehmer ist, aber ich habe oft auch Angestellte oder Rentner mit ein bisschen Geld, die einfach ihr Vermögen schützen wollen. Und dann geht es auch darum, wie vererbe ich das vielleicht meinen Kindern möglichst optimal, auch ohne dass der deutsche Staat eingreift und mir irgendwie vorschreibt, du musst dem das und das vererben und der darf das aber nicht kriegen. Und da gibt es dann halt schon Möglichkeiten über Stiftungen, über Vereine, Genossenschaften vor allem, die wir sehr stark in Deutschland, sag ich mal, unterstützen. Deutschland, das muss man halt einfach wissen, hat ein sehr komplexes Steuersystem mit das komplizierteste auf der Welt, bietet aber im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern auch relativ viele Möglichkeiten. Also wenn man das durchblickt und weiß, was man tut, dann ist man gar nicht so schlecht in Deutschland dabei. Da ist man deutlich besser dabei als in vielen anderen europäischen Ländern. Und ja, dann geht es natürlich oft auch um Investments. Das ist natürlich auch ein Bereich, wo ich, sag ich mal, aus eigener Anschauung reingestoßen bin. Ja, wenn man steuerfrei Geld verdient, dann hat man natürlich auch ein gewisses, sag ich mal, Sparvolumen. Und das ist für mich natürlich auch in verschiedenste internationale Projekte geflossen. Und ich habe mich sehr früh und sehr stark mit dem Thema Investment beschäftigt. Auch Kryptowährung zum Beispiel. Ich bin seit über 10 Jahren in Kryptowährungen drin, habe da sehr viel Erfahrung gesammelt und bin auch für viele Kryptoinvestoren und Unternehmer natürlich dann eine bevorzugte Person für eine Beratung, weil ich mich selbst sehr gut mit dem Thema auskenne. Und ja, wenn sich jemand in Deutschland beraten lassen will, dann geht es eben oft darum, wo schütze ich mein Geld auf Konten außerhalb von Deutschland? Welche Strukturen kann ich vielleicht dafür einsetzen? Wie diversifiziere ich meine Investments? Das sind auch typische Themen, die wir beraten, ja.
Und gibt es auch die Möglichkeit, wenn man in Deutschland bleibt, steueroptimiertes Unternehmen aufzubauen? Ist das auch möglich? Oder ist es immer so dieser Weg, man muss sich abmelden von Deutschland und im Ausland eben ständig den Aufenthaltsort wechseln? Ist
Kann
das
das
schließlich?
tun, man kann dauerhaft in Deutschland 365 Tage leben. Die Frage ist halt so ein bisschen, was das eigene Unternehmen macht und sag ich mal, wie viel Geld man verdient. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie Dienstleister ist in Deutschland mit deutschen Kunden, ist es schwierig. Das ist einfach nicht glaubwürdig, da irgendwie im Ausland eine Firma zu haben, nicht da zu sein und dann trotzdem irgendwie von dort Dienstleistungen zu erbringen. Das kann man machen natürlich, wenn man irgendwie Mitarbeiter hat, die das für einen tun. Aber alles, was so ein bisschen intangibel ist, digitale Produkte, physische Güter, Software, was auch immer, das kann man ja relativ gut ins Ausland auslagern. Und das lohnt sich schon ab relativ geringen Summen. Also man braucht in meinen Augen so nur knapp so 100.000 Euro Gewinn, damit sich eine legale Auslandsgestaltung steuerlich lohnt. Dann spart man sich 20, 25% an Steuern, Körperschaftssteuern und kann ganz legal im Ausland ein Business führen. Was auch sehr gut geht, ist grenznah etwas aufzubauen. Also viele Kunden von uns, die in Ostdeutschland oder Berlin leben, gründen zum Beispiel eine Firma in Polen, weil dort die Steuern deutlich geringer sind und pendeln dann ein, zweimal die Woche hin, führen die Firma quasi aus Polen, das ist akzeptiert. Genauso wie in Süddeutschland lebt, macht das gleiche mit der Schweiz. Auch dort sind die Steuern um, was ich, 20% niedriger, haben ihre GmbH in der Schweiz, sind ein, zweimal die Woche vor Ort, führen die Firma von dort, sparen sich damit auch eine Menge an Steuern. Also es gibt da durchaus interessante Möglichkeiten in Deutschland.
Also ich finde auch, dass hier eine Beratung sehr wichtig ist, weil nur einfach im Ausland eine Firma zu gründen und alles so machen wie vorher, beziehungsweise die Firma noch am besten von der GbR im Inland ins Ausland verlegen, das geht einfach nicht so einfach. Und da ist es eben total wichtig, sich auch kompetente Hilfe zu holen. Und ich sage mal so, die deutschen Steuerberater haben da nicht so dieses Mindset, weil sie noch sehr stark finanzamtorientiert arbeitet, in meiner Wahrnehmung. Siehst du das auch so?
Richtig. Das ist ja bei uns eben auch so ein bisschen die Stärke, dass wir eben eine sehr holistische Beratung anbieten. Ja, es geht ja auch längst nicht nur um das Thema Steuern, es geht ja auch um alles drumherum. Und gerade für Unternehmer ist es auch wichtig, dass sie jetzt nicht nur irgendwo gründen, wo es steuerfrei ist, sondern dass man ja auch auf zahlreiche andere Aspekte achtet, die für das eigene Business wichtig sind. Was kriege ich überhaupt für Bankkonten? Was brauche ich an, was ich Kreditkartenprovidern? Und kriege ich die überhaupt und zu welchen Bedingungen kriege ich die? Wie reputabel ist meine Firma? Wem kann ich überhaupt Rechnung damit stellen? Das sind ja auch alles wichtige Aspekte, die oft die Steuerberater dann gar nicht bedenken. Und das ist eben immer unser Anspruch gewesen und eben auch unsere Stärke, dass wir einerseits eben diese holistische Beratung bieten und zweitens auch ganz wichtig, eben, sage ich mal, neutral sind. Das heißt, wir bevorzugen kein Land dem anderen gegenüber sozusagen. Wir sind zwar in einigen Ländern aktiv, gründen auch selber Firmen und verwalten die, weil es in unseren Augen mit die besten Lösungen sind. Aber grundsätzlich ist jede Beratung individuell und neutral und wir sind jetzt nicht irgendwie Zypern-Anwälte, die versuchen mit aller Macht irgendwie ihr Zypern-Setup zu verkaufen. Ja, und das sind halt, sag ich mal, der Großteil der Konkurrenz sitzt in einem Land und versucht dieses Land sag ich mal, in aller Konsequenz an den Mann zu bringen, obwohl sich das vielleicht gar nicht für die Person eignet.
Also du meinst, das ist sehr individuell, was für manche, also Zypern habe ich jetzt tatsächlich auch sehr oft gehört, dass das eine ganz tolle Idee ist und steuersparmäßig. Andere sagen wieder, eine LC in Amerika ist wunderbar. Der Dritte sagt, ja, da muss man unbedingt in Deutschland abgemeldet sein, sonst funktioniert das auch nicht. Ein Vierter sagt jetzt zum Beispiel, ja, es funktioniert sowieso nicht. Ja, also es ist wirklich individuell, dass man guckt, wie viel sind die Umsätze, wie viel, also So muss ich das angehen oder gibt es auch
Ja,
allgemeine?
es kommt natürlich extrem auf das Geschäftsmodell an. Ja, also Zypern zum Beispiel ist für viele ein Overkill. Das ist einfach zu teuer und unflexibel, als dass es sich lohnen würde. Das ist oft dann irgendwie so eine LLC in Amerika besser, ohne Wohnsitz am Anfang, ein bisschen rumreisen und dann vielleicht nach ein, zwei Jahren, wenn man sich fest niederlassen möchte, sich einfach ein Land auszuwählen, wo man irgendwie steuerfrei auf Auslandseinkommen ist. Da gibt es viele Kandidaten, was ich, Thailand oder Costa Rica, Dubai und so weiter. Und noch 50 mehr. Ja, Zypern zum Beispiel ist ein sehr guter Kandidat. Das ist immer noch die beste Option, wenn wir GmbHs in Deutschland haben und die auch behalten müssen. Ja.
Sag noch mal langsamer, weil das habe ich nicht verstanden. Wenn ist ein guter Kandidat, wenn?
Wenn man GmbHs in Deutschland hat, also wenn
Aha.
man eine Kapitalgesellschaft in Deutschland hat und die auch behalten muss aus irgendwelchen Gründen und da Steuern sparen möchte, ist zum Beispiel Zypern mit das einzige Land, wo du quasi den Gewinn aus deutschen Firmen steuerfrei rausziehen kannst. Also Zypern hat seine wirklich legitimen, gerechtfertigten Anwendungszwecke, aber für viele ist es halt too much, nicht unbedingt nötig. Und das muss man halt immer schauen, je nach Businessmodell, was man da halt spezifisch braucht. Ja, es geht dann oft relativ schnell kompliziert. Es geht oft um Thema, man nennt das Quellensteuer- und Doppelbesteuerungsabkommen. Dafür muss man dann halt oft Kompromisse eingehen. Man muss eine gewisse Steuer zahlen, damit man Abkommen nutzen kann, um andere Steuern zu verringern. Und da blickt fast niemand, auch die meisten Steuerberater nicht durch, aber auch das ist so ein bisschen unsere Spezialität.
Und eine LLC in Amerika macht wirklich nur Sinn, wenn man in Deutschland abgemeldet ist, sonst geht das gar nicht, ne? Oder wie ist das?
Ja, es gibt durchaus auch Anwendungszwecke der LLC in Deutschland. Das ist sogar ein ganz spannendes Thema. Es gibt zum Beispiel einen Freundschaftsvertrag nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen Deutschland und den USA, der es erlaubt, LLCs in Deutschland einzutragen. Sprich, jeder kann statt einem Einzelunternehmen eine LLC in Deutschland gründen und führen, muss natürlich die versteuern wie ein Einzelunternehmen, hat aber zum Beispiel die Haftungsbeschränkung, Zugang zu amerikanischen Banken und auch einen potenziellen Vermögensschutz. Ja, wir haben einige Kunden, die zum Beispiel ihre Häuser in Deutschland in amerikanische LLCs einbringen, weil sie sich dadurch einen gewissen Enteignungsschutz erhoffen. Ja, jetzt irgendwie Lastenausgleich, was weiß ich, Wohnungen werden mit einer hohen Grundschuld belegt. Und die, sag ich mal, Hoffnung ist, dass es dann auf amerikanische Firmen, die diese Wohnung halten, nicht zutrifft. Das ist spekulativ, aber durchaus begründbar in meinen Augen. Ja.
Betreut ihr das auch, diese
Das
Sicherung?
betreuen wir auch, ja. Also wir betreuen durchaus aus. Wir haben einige Kunden, die LLCs mit deutschem Wohnsitz führen. Ja, und es gibt natürlich immer noch ein paar Leute, die irgendwie die LLCs gründen in Deutschland wohnen, auf die Anonymität hoffen. Das wollen wir natürlich nicht empfehlen, das ist Steuerhinterziehung. Dennoch ist das das, was viele Leute machen. Grundsätzlich ist aber natürlich der überwiegende Fall der LLC-Nutzer Leute, die sich einfach aus Deutschland abmelden und dann ein ja, Reiseleben führen. Und auch da muss man aber natürlich nochmal deutlich sagen, das heißt jetzt nicht, wie ich, irgendwie alle Länder der Welt zu besuchen und sich alle paar Tage fortzubewegen. Man kann eigentlich genau die gleichen Vorteile dieses staatenlosen Lebens auch haben, wenn man sich irgendwie zwei Standorte sucht. Und das kann auch ein halbes Jahr Deutschland, ein halbes Jahr Mallorca sein, wenn ein bisschen überspitzt ausgedrückt ist.
Und wie wären so die ersten Schritte, jetzt mit dir Kontakt aufzunehmen? Ist das jetzt nur für Menschen, die jetzt wirklich ein gutes Polster haben? Also du hattest so von Einnahmen von ab 100.000 gesprochen oder 50.000, ne? Und viele Menschen sind aber auch die, die ersten Schritte gehen wollen. Was kannst du denen, also denen mitgeben, wie sie einfach so ihr Mindset verändern können, um dort in den Geldfluss zu kommen. Also,
Ich meine, das ist ja die Kernzielgruppe. Ne? Wenn es vor allem ums Thema Steuern sparen geht, muss man auch erstmal Steuern zahlen. Wenn man jetzt
ja, genau.
20.000
Das
Euro
ist das
Geld
mit
verdient, dann zahlt
50.000.
man keine Steuern. Ne? Aber natürlich sind das auch Leute, an die wir uns richten. Und das ist eben auch ganz wichtig zu erwähnen, dass man möglichst diese Entscheidung schon treffen sollte, bevor man zu erfolgreich wird. Weil wenn man erfolgreich ist, vielleicht schon eine GmbH in Deutschland hat, dann gibt es auch viele Hürden, zum Beispiel die Wegzugsbesteuerung, die dann viele Unternehmer wiederum am Auswandern hindert. Und deshalb macht es schon Sinn, auch sich beim Business-Start damit zu beschäftigen und potenziell vielleicht direkt im Ausland zu gründen und sein Unternehmen aus dem Ausland aufzubauen, mit der Gewissheit, dass quasi auch jeder Euro, den man verdient, für sich selbst bleibt und nicht relativ schnell abhanden kommt. Und das, sag ich mal, beflügelt sich auch die eigene Motivation. Und ich glaube nicht, man braucht allzu viel Geld, aber es ist natürlich von der, sag ich mal, auch eigenen Ausgangslage abhängig. Ne? Wenn man jung ist, Student ist, Single ist, dann würde ich sagen, kann man das in jeder finanziellen Lage angehen. Da reicht auch ein Tausender auf dem Konto aus und man kann sich relativ schnell und leicht als Deutscher, wir haben ja so ein bisschen den Vorteil, wir haben nicht wirklich die Billiglohnkonkurrenz, als Deutschsprachiger, kann man seine irgendwie 10 € die Stunde online verdienen. Das sollte man natürlich nicht lebenslang tun, aber um sich für ein paar Monate über Wasser zu halten und zeitgleich irgendwie ein Business aufzubauen, reicht das aus. Wenn man natürlich eine Familie hat mit mehreren Kindern und das Ganze wagen will, dann sollte man sich vielleicht schon 10.000, 20.000 oder mehr ansparen, bevor man diesen Schritt geht, weil man ganz andere Verantwortung hat. Auch da haben wir ein E-Book zu, das heißt Auswandern ausprobieren. Da zeigen wir ganz einfach, wie man in verschiedenen Lebenslagen als Student, als junge Familie, auch als Rentner eben, sage ich mal, auch Staatsleistungen sozusagen nutzen kann. Man hat ja lange eingezahlt, man hat ja Steuern gezahlt, wie man dann quasi die Leistung des Staates temporär nutzen kann, um einfach das Auswandern auszuprobieren.
Ja, also ich denke auch, dass so das Wichtigste ist, dass hier gleich die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Sonst ist es immer so Versuch und Irrtum und man stürzt irgendwann ab. Und so, wenn man sich wirklich Unterstützung holt, kann man gleich die richtigen Entscheidungen machen und es geht einfach dann stetig bergauf. So habe ich die Erfahrung. Also ich habe mich auch coachen lassen, um einfach gleich am Anfang die richtige Basis. Also wie sagt man, so wie so ein Haus, was einen stabilen Keller hat, ja, ein stabiles Fundament, das geht einfach viel schneller sichtbar zum Erfolg, als wenn man schon im Fundament ständig Versuch und Irrtum macht. Ne?
Ja,
Ja.
definitiv. Also man muss so ein paar richtige Entscheidungen treffen und dann fällt vieles an seinen Platz. Man muss den Weg anfangen, aber man sollte sich natürlich auch in gewissermaßen darauf vorbereiten. Auch wenn man, gerade wenn man dauerhaft irgendwo auswandert, sollte man vielleicht auch das Land erstmal anschauen. Ja, deshalb bin ich eher Fan des Modells. Ja, reist jetzt vielleicht 1, 2 Jahre, schaut euch 3, 4 Standorte intensiv an und dann entscheidet. Weil so eine Blindauswanderung ins geheißene Land, also nach Paraguay oder sowas, geht dann meistens schief.
Ja. Und wie sind so deine Erfahrungen von deinen Klienten, die du betreust? Sind die dauerhaft dann unterwegs? Und wie geht's ihnen damit?
Das ist sehr unterschiedlich. Also viele machen einen Perpetual-Traveler-Lebensstil, aber halt mit relativ wenigen Standorten. Also meist sind das nur so 2, 3 Standorte, 2 mal 6 Monate, 3 mal 4 Monate oder ähnliches. Und viele wandern auch dauerhaft natürlich in ein bestimmtes Land aus. Solange das Land, sage ich mal, gut ist, ne, das heißt irgendwie Steuern auf Auslandseinkommen sind, also es fallen keine Steuern auf Auslandseinkommen an oder es gibt gar keine Steuern. Es gibt keine anderen großen Beschränkungen. Und da gibt es immer noch über 50 Länder auf der Welt. Und da fühlen sich viele gut mit. Also der Klassiker ist eben so ein Zwei-Standort-Modell, was sich ein guter Freund von mir macht. Halbes Jahr Barcelona, halbes Jahr Mexiko. Ich kenne ein 85-jähriges Ehepaar. Mit 85 machen die immer noch dieses Drei-Standort-Modell. 4 Monate Sardinien, 4 Monate Österreich, 4 Monate Thailand. Ja, also es ist in allen Lebenslagen grundsätzlich denkbar, dieses Modell durchzuführen. Ja.
Ja. Ja, ist nochmal spannend, das nochmal so zu erwähnen, dass man eben nicht nur den Wohnort, sondern auch, wo hat man sein Geld, wo hat man seine, macht man seine Geschäfte, ne? Dass das wirklich genau durchdacht ist und auch vom Standort eher genau
Genau,
bewusst
wichtig ist, dass es
wird,
eben auch
ne?
nicht der gleiche Standort ist, ne, dass man das eben auch diversifiziert. Ja, mein Wohnort ist nicht unbedingt mein Firmensitz. Das kann auch mein Firmensitz sein, aber es ist vielleicht sogar besser, das zu trennen. Und mein Bankkonto ist
Genau.
wiederum woanders. Ne. Also ich habe zum Beispiel, das kann ich offen sagen, ich habe verschiedenste Wohnsitze. Ich habe Wohnsitz in Panama, ich habe einen Wohnsitz in Dubai, ich habe einen Wohnsitz in Georgien. Aber meine Firma sitzt in den USA, das sind eben diese amerikanischen LLCs, die wir erwähnen. Mein Bankkonto wiederum ist woanders in Europa, weil da halt meine deutschsprachigen Kunden sitzen. Dann ist aber wiederum, was ich meine Versicherung ist in Frankreich und meine Mitarbeiter sind Brasilianer, die aber remote angestellt arbeiten. Also es ist halt quasi in meinem Leben finden irgendwie 25 Nationalitäten Platz. Ja.
Also ich würde mal sagen, du bist legal steuerfrei. Du hast genau alle Kriterien umgesetzt, die man braucht, um das legal zu ermöglichen. Ne?
Ja, definitiv.
Ja, ich habe noch mal eine Frage zu Geldanlagen. Wenn jetzt jemand in Deutschland wirklich noch den Wohnsitz hat, ja, ist es dann auch möglich, zum Beispiel Krypto legal steuerfrei zu halten? Oder ist es da wirklich sinnvoll, dich da auch zu buchen? Weil da waren viele Fragen in meiner Community, ja, weil es bringt nicht so viel, in Krypto anzulegen, wenn man dann dem deutschen Finanzamt 1.000 Transaktionen jedes Jahr zeigen muss, ja, wenn man eigentlich sich vom System unabhängig machen will. Das ist so eine Frage, die bei uns in der Community sehr stark auf den Nägeln brennt. Vielleicht kannst du dazu was sagen, wenn du dich schon seit 10 Jahren mit Krypto beschäftigst.
Ja, ich meine, an sich ist Deutschland eine Steueroase für Krypto, aber es gilt halt immer nur, wenn man die Kryptowährung mehr als ein Jahr hält. Ja, sprich, wenn man sie mehr als ein Jahr hat, dann kann man sie steuerfrei verkaufen. Auch einige Freunde von mir sind zurück nach Deutschland gezogen, um das auszunutzen, aber sie haben sich halt natürlich vorher im Ausland, sag ich mal, sich reich getradet und jetzt reicht es aus, hin und wieder mal was zu verkaufen und davon in Deutschland zu leben. Und wenn man gerade erst anfängt, ist das natürlich blöd, weil auf Trading in Deutschland natürlich hohe Steuern anfallen. Wenn wir unter einem Jahr verkaufen, ja, das wird immer passieren, wenn wir traden, dann zahlen wir halt Einkommenssteuer und dann ist bis zur Hälfte weg. Das heißt, grundsätzlich ist Deutschland kein schlechter Ort, aber nur wenn wir eben eine langfristige Strategie mit den Kryptowährungen verfolgen und vor allem eben auch auf die Kursgewinne setzen. Sonst kann man im Ausland was gestalten, aber es ist auch recht schwierig. Also am einfachsten ist dann tatsächlich eben der Weg raus, zumindest temporär. Wird
Ja,
natürlich
das
durchaus
ist.
möglich, dass man mal das Land für 2, 3 Jahre verlässt, mit dem Ziel wiederzukommen und dann zum Beispiel aus seinen Kryptoeinnahmen zu leben. Das ist durchaus das, was viele Leute machen.
Ja, du sprichst jetzt nur von den Veräußerungsgewinnen, ne? Aber das gibt ja auch Gewinne, also laufende Gewinne aus den Zinszahlungen, die sind ja laufend steuerpflichtig, ne? Und das sind ja bei.
Die sind alle steuerpflichtig, genau. Ob jetzt Staking, Mining, Liquidity Mining und
Staking,
was es
genau.
alles gibt, ja, das musst du ganz normal in Deutschland versteuern. Und da ist dann natürlich sicherlich dieser staatenlose Lebensstil attraktiver. Auch weil du zum Beispiel keine Wegzugsbesteuerung auf Kryptowerte hast. Sprich, du kannst relativ einfach durch eine Abmeldung und eine Ausreise aus Deutschland eben, sag ich mal, dem entkommen. Und man muss ja nicht auf allzu viel achten. In Deutschland muss man eigentlich weniger als ein halbes Jahr da sein, seine Wohnung aufgeben oder irgendwie vermieten, Ehefrau Kinder mitnehmen, das noch ein Ehepartner Kinder mitnehmen, ist immer so ein Thema. Aber das war es dann eigentlich. Ja.
Du sprichst sehr schnell, deshalb will ich das nochmal. Also, man darf auch nicht seine Wohnung vermieten, weil man dann noch den Wirtschaftssitz auch in Deutschland hat, ne? Das ist auch,
Ja, die
oder?
Wohnung darf man vermieten. Man darf halt bloß
Ja.
keine leerstehende Wohnung haben, die man dauerhaft irgendwie benutzen kann. Sogenannte
Aha,
Schlüsselgewalt.
also diese Schlüsse. Ja, genau. Sehr spannend. Ja, also wir sind eigentlich schon so zum Ende. Ich gucke nochmal, ob ich hier meine Fragen. Ich habe so ein bisschen Brainstorming gemacht, was ich dich alles fragen will. Ja, ich glaube, ich habe alles abgefragt. Fällt dir noch irgendwas ein oder ist noch irgendwas, was du der Community noch mitgeben kannst, um einfach die ersten Schritte zu machen und was nochmal wichtig ist an Mentalität, an mentalen Fragen? Wenn dir irgendwas noch einfällt oder du auch noch eine Empfehlung hast, wie die Menschen jetzt die nächsten Schritte gehen können, dann hast du jetzt noch mal so genügend Zeit, darüber zu sprechen.
Ja, ich meine, wir haben ja ein sehr reichhaltiges Angebot auf staatenlos.ch. Wir haben ja über irgendwie 300 Blogartikel allein, die man durcharbeiten kann und sich damit eigentlich alles selber anlesen kann. Weil die meisten Leute wollen sich natürlich, sage ich mal, die Abkürzung nehmen, am leichtesten über Beratung mit uns. Da haben wir ja verschiedene Angebote, Firmengründungen in verschiedenen Ländern, wo wir auch selber aktiv sind. Naja, also wir haben ja einerseits ein sehr großes Partnernetzwerk. In allen attraktiven Ländern arbeiten wir mit Steuerberatern, Anwälten, Maklern und so weiter zusammen, die dann dort Dinge machen. Aber das können wir natürlich nicht kontrollieren. Ja, also wir versuchen natürlich da die Besten auszuwählen. Und man weiß natürlich nie, wie das wirklich vor Ort abläuft. Deshalb in den wirklich wichtigen Ländern für uns, zum Beispiel USA, sind wir einfach selber tätig und bieten da Firmengründung, Verwaltung, Betreuung eben auch selber an. Und wie ich schon sagte, es ist eben ein sehr ausdifferenziertes Thema. Es geht längst nicht nur um Steuern, es geht um Investments, haben wir verschiedenste Projekte. Bei Versicherungen sind wir ja eigentlich einer der größten Makler in Europa mittlerweile für internationale Krankenversicherungen. Also es gibt eine sehr breite Palette an Angeboten, die ihr alle auf der Webseite staatenlos.ch findet.
Ja, wir können ja auch soweit alles verlinken, auch euer Angebot für Beratung. Ja, vielen Dank, lieber Christoph. Ja, ich bin wirklich sehr, also sehr auf dem Weg und ich denke, wir werden uns wiedersehen. Dankeschön.
Ja, ich freue mich auf ein neues Gespräch mit dir.
Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt.